Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Daran geht die Welt zugrunde oder Robots and Dragons. Mehrspieler, dem Podcast, der sich seit geraumer Zeit und wahrscheinlich noch die nächsten 15 Jahre mit der letzten Dekade, ob sie jetzt abgeschlossen ist oder nicht, lassen wir mir dahingestellt, aber mit dem Thema, das so schön überall durchgenommen wird, auseinandersetzt. Und da sind wir heute, nachdem wir schon in der einen und der anderen Ecke nachgeguckt haben, auf etwas gestoßen, wo wir ein bisschen Staub von geblasen haben und sagten, ach du je, den haben wir ja seit Jahren nicht gesehen. Den Metascore. Und haben uns gedacht, Mensch, die haben sich doch bestimmt auch was einfallen lassen. Metascore, Metacritic, die Liste der Listen, wenn man so will, die nichts selber in dem Sinn machen, sondern sagen, guckt mal hier, wir tragen für euch zusammen, was alle zusammen sagen und der Konsensus muss immer das Beste sein, was zu so Sachen geführt hat, wie dass Leute, die an New Vegas gearbeitet haben, nicht ganz so viel Geld bekommen haben, wie sie wollten. Metacritic war mal ein richtig großes Ding, ist uns wieder eingefallen und ist es die letzten Jahre gar nicht mehr so. Darüber wollen wir auch noch so ein, zwei Minütchen sprechen, hauptsächlich aber, was denn auf dieser Liste steht und was man in unseren Augen überhaupt tun muss, um auf der Liste, auf dieser Dekadenliste von Metacritic überhaupt landen zu können als Videospiel. Bei mir dafür, wie immer, der liebe Johannes. Hallo Johannes!
Hallo Max, vielen Dank und ich möchte mich gleich beschweren, dass diese Flut an Listen, Metacritic hat ja zwei Listen sogar, eine mit den besten, 50 besten Spielen aus den letzten 10 Jahren anhand ihres Metascores und eine Liste mit den besten 20 Spielen aus 48 Listen von irgendwelchen wichtigen Webseiten / Veröffentlichungen. Und das ist alles irgendwie so ein bisschen absurd, dass anscheinend jede irgendwie relevante Veröffentlichung eine Liste mit den 10 besten Videospielen aus den letzten 10 oder mit den 20 oder keine Ahnung besten Videospielen aus den letzten 10 Jahren machen musste.
Das sagt jetzt Johannes mit einer gekünstelten und rhetorischen Sache, denn wir haben das letzte Jahrzehnt, die letzten zwei Jahrzehnte des BuzzFeed-Journalismus natürlich mitbekommen. Listen verkaufen sich, Johannes weiß das. Johannes möchte ein Licht darauf werfen, dass es Blödsinn ist und da gebe ich ihm recht, aber wir sind natürlich nicht überrascht davon, dass jeder, aber auch jeder, der über Videospiele schreibt oder Musik oder sonst was, seine eigene ganz persönliche, das sind die besten Sachen der Dekade. Da kann man zu kleinen Seiten gehen, da kann man zu großen Seiten gehen. Wir haben versucht, es nicht ganz so sehr zu tun, aber ich meine, streng genommen haben auch wir gesagt, das sind so 3, 4, 5 Spiele, die uns in Erinnerung geblieben sind. Ist halt so ein Ding, das sich anbietet. Was aber ganz interessant ist, auch wenn man jetzt hinterfragen kann, muss wirklich jeder so eine Liste machen, ist, wer ist denn am Ende auf dieser Liste? Und das sind meistens die üblichen Verdächtigen, das sind die großen Nintendo-Exklusivspiele, das sind die großen Rockstar-Titel, die 2, 3, die Rockstar so in einem Jahrzehnt gebacken bekommt, aber dafür dann eben auch immer schön des Kritikers Darling. Und dann quetschen sich dazwischen so ein paar Highlights von BioWare. Ja, auch die waren Anfang dieses Jahrzehnts noch ein Studio, das richtig gut bewertete Spiele gemacht hat. Und natürlich der ein oder andere Exklusivtitel von Sony bzw. von Microsoft.
Genau, und da liegt ja auch der Hund begraben. Also bei diesen ganzen Listen fragt man sich, wer kommt da drauf, wie du schon gesagt hast. Und wir konnten halt nur feststellen, es sind immer die AAA-Titel. Und es müssen auch diese AAA-Titel sein. Einfach, weil die eben diejenige Aufmerksamkeit bekommen, die man braucht. Es gibt eine unglaublich, in den letzten 10 Jahren, glaube ich, ist diese Branche nochmal extrem explodiert an Spielen. Es ist ja jetzt schon für viele Indie-Titel schwierig gesehen zu werden und deswegen droht man unterzugehen, speziell bei so Sachen wie Epic Game Store oder Steam. Da gesehen zu werden, ist eben extrem schwer. Beklagen viele Indie-EntwicklerInnen. Dann wären solche Listen eigentlich eine schöne Möglichkeit, ein Schlaglicht zu werfen auf 1, 2 Titel, die aber auch dann selber eben nur dank dieser Aufmerksamkeit wirklich den Erfolg haben. Das jüngste Beispiel ist vielleicht Untitled Goose Game, das nicht nur anscheinend irgendwie witzig ist, weil es eine gute Ausgangsproblematik hat oder eine Ausgangsposition, sondern auch ungewöhnlich genug ist, um eben diese Aufmerksamkeit zu generieren. Aber allein dadurch, dass viele wissen, dass es dieses Spiel gibt, fühlen sich viele Leute bestimmt dazu verleitet, es mal zu probieren. Genauso sieht es natürlich auch aus mit den AAA-Titeln, die in erster Linie ja auch so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil sie eben auch gute Bilder liefern.
Wobei jetzt Johannes ein schönes Beispiel liefert. Untitled Goose Game, wir schreiben das Jahr 2020, Anfang, reden darüber. Das ist aber auf keiner der großen Bestenlisten. Sprich, wenn ich in 5 Jahren nochmal gucke, einfach mal googeln, beste Spiele der Dekade, da wird es nicht auftauchen. Die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass die Leute nochmal, jetzt Breath of the Wild, weil das ja auch noch gar nicht so alt ist, natürlich der Spitzenreiter auf vielen Listen, sondern dass die Leute nochmal Little Big Planet 2 spielen oder so ein Zeug wie, ich überlege gerade natürlich das erste Red Dead Redemption, also Spiele, die knapp 10 Jahre älter sind als das Untitled Goose Game, weil sie eben nicht diesen Status erhalten, weil sie klar, kann man jetzt auch sagen, das ist vielleicht nicht das Spiel, was man jetzt so raussuchen kann. Ich würde dann vielleicht eher sowas nehmen wie The Swapper oder Transistor, zum Beispiel auch ein Spiel, das sehr, sehr gute Bewertungen bekommen hat, überhaupt von dem Studio. Mir will gerade der Name nicht einfallen.
Big Star Games, Big Huge Games.
Das jetzt. Dann google es schnell. Dann.
Supergiant. Nee, scheiße, falsches.
Ja, jetzt hoffe ich mal, dass ich so weitermache, dass du schneiden kannst. Ach. Supergiant Games heißen sie, haben wir jetzt nochmal nachgeguckt. Und die haben auch 3 sehr gute Spiele oder sogar 4 sehr gute Spiele innerhalb einer Dekade rausgebracht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Bastion noch in dieser Dekade war. Aber sie haben 3, 4 super gute Spiele gemacht, aber alle nun mal nicht weit genug, dass sie auf so einer Liste landen können. Auch hier könnte natürlich wieder sagen, ja, Moment, aber was ist denn mit der Qualität? Das können wir mit der zweiten Liste, die Metacritic da gemacht hat, mit den 20 Plätzen, wunderbar schön zeigen. Und zwar ist da zum Beispiel ein Fortnite drauf. Ein Fortnite hat einen Metacritic-Score von 78. Damit kommt es nicht mal ansatzweise in die Nähe von dem, was auf der 50er-Liste ist. Das ist die schlechteste Bewertung, 91. Von daher, da zeigt sich schon mal gut, es ist natürlich wichtig, was für einen Impact du hattest, wie sehr du im Augenmerk, im Auge der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit bist. Und da sind natürlich Spiele, die immer noch von Bedeutung sind oder die prägend waren in den Augen vieler, wie ein Dark Souls, haben natürlich viel bessere Chancen als einfach nur irgendein sehr, sehr gutes Spiel. Die wiederum sollten Chancen haben auf dieser Top-50-Liste. Diese Top-50-Liste ist dann aber auch verdächtig prall gefüllt mit AAA-Titeln. Unter anderem eben auch mit Wertungen wie ein Red Dead Redemption 2, wo es, egal auf welche Seite ihr geht, sehr viel Kontroverse drum geht, dass interessanterweise auch auf der besten Listenliste nur auf Platz 10 ist, als Metacritic-Score aber eben wieder einen Score von 97 hat und damit Spitzenreiter zusammen mit Breath of the Wild und Super Mario Galaxy 2 ist.
Das ist ja auch so ein bisschen das Problem des Gesetzes des Mittelmaßes sozusagen. Also diese AAA-Titel sind alle gut, weil sie gut sein müssen, weil da entsprechend viel Menschenarbeit und Geld und Fürsorge reingeflossen ist. Die können einfach nicht schlecht sein, einfach weil so viele Leute sich damit beschäftigt haben und weil sie auch darauf ausgerichtet sind, eben zu gefallen. Also ein Spiel wie Grand Theft Auto 5 oder Red Dead Redemption 2 oder so, die sollen ja quasi allen Spielertypen und Spielerinnentypen etwas bieten. Kein Wunder also, dass die so eine gute Bewertung haben. Da gehen Titel, die irgendwie so ein bisschen ausreißen, nach unten wie nach oben, gehen da natürlich unter und finden sich deshalb auf solchen Listen auch nicht wieder. Dass zudem es hauptsächlich ja auch um Aufmerksamkeit geht, liegt ja auch strukturell wieder in der ganzen Industrie um die Berichterstattung für Videospiele begründet. Die Industrien oder die Webseiten, sage ich mal, sind ja hauptsächlich Webseiten, die es noch gibt, haben auch begrenzte Ressourcen, die sie entsprechend auf Titel aufteilen müssen, die Klicks bringen. Also, über wen wird halt ein großes Special und Feature und 3 Previews gemacht? Natürlich über den nächsten, weiß ich nicht, Elder Scrolls Titel oder den Nachfolger zu Grand Theft Auto und nicht über ein kleines, feines Indie-Spiel um einen einsamen Fuchs in einer Schneelandschaft, keine Ahnung. Also, es sind mehrere Sachen, die hier zusammenkommen, vor allen Dingen eben bei Metacritic, die ja auch eben immer einen Durchschnitt aus den Durchschnittswertungen bilden. Und da muss man ja auch nochmal sagen, es sind ja Wertungen von 0 bis 100, von 1 bis 10, von 5 Sternen bis 25 Sterne. Also da haben wir ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen, wie sinnvoll oder sinnlos eben die Wertungsbildung bei Metacritic ist. Es ist eine Vielzahl von Problemen und Problemchen, über die wir beide in letzter Zeit geredet oder in der letzten Dekade geredet haben.
Aber wir werden alt.
Ja, es ist nicht mehr lang, dann feiern wir 10-jähriges Bestehen. Jedenfalls haben wir über diese Probleme geredet und sie treten auch wieder zutage eben in dieser Diskussion, die wir beide führen, um diese Listen.
Das Schöne ist, ich spreche es jetzt doch ganz kurz an, ohne zu große Vergleiche zu ziehen, einfach nur, weil es um diese Systeme geht. Wie zählen wir jetzt zusammen? Die zweite Liste von Metacritic lief jetzt nach dem Schema. Okay, wir haben geguckt auf 48 Seiten, wer ist auf Platz 1 gelandet auf diesen Listen, der bekommt für jede 1er-Platzierung, ein bisschen wie bei Olympia, 3 Punkte mit diesem Medaillenspiegel, wenn die dann gezählt werden. Ist immer bei den Winterspielen ein großes Ding für die Deutschen, weil yeah!
Biathlon!
Und der zweite Platz...
So ein sinnloser Sport.
Das hat Johannes jetzt nicht gesagt. Wir mögen auch euch Biathleten an den Geräten.
Und Biathletinnen.
Also zweite Plätze 2 Punkte und alles darunter irgendwie 1 Punkt. Also bis Platz 10 und ein halber Punkt für die Plätze 11 bis, je nachdem wie weit diese Listen gehen. Dass man irgendwie so eine gewisse Fairness versucht einzubauen. Game 2 hat etwas Ähnliches gemacht. Die haben x Leute gefragt und haben auch gesagt, hier habt ihr diese 20 Spiele und ihr gebt von oben runter dem ersten Spiel 20 Punkte, dem zweiten 19 und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau so war. Ist auch nicht so wichtig. Das Prinzip war dieses, wir verteilen Punkte, sodass man nicht einfach nur ein Spiel nennt, sondern jedem irgendwie eine Gewichtung geben kann, um das möglichst fair darzustellen. Das Ergebnis von solchen Listen ist in Johannes und meinen Augen aber oftmals, dass da überhaupt kein roter Faden ist. Und mit roten Faden meinen wir, das ist schön, dass die jetzt alle irgendwie einen Platz bekommen haben, aber wirklich verstehen tue ich nicht, warum ein Monster Hunter World hinter einem Last of Us ist. Was ist der zusammenhängende Grund zwischen diesen beiden Spielen? Und das ist etwas, was mir persönlich ja auch bei Filmen immer viel zu wenig mit reingenommen wird. Es ist für mich weiterhin, da reden wir auch seit Jahren drüber, ein Unding, dass Videospiele, die sich noch viel besser klassifizieren lassen als Filme oftmals von dem, also zumindest aus irgendeiner Sicht, man kann sagen, über Gameplay, über Narrative, man kann Spiele auch in mehreren verschiedenen Rubriken führen, überhaupt keine Frage, also narrativ getriebene Spiele, die besten Narrativen der letzten 10 Jahre, die besten, und dann kann man vom Gameplay her gehen, die besten Strategiespiele. Und selbst darunter kann man nochmal aufdröseln. Es gibt so viele Geschmäcker beim Videospielen. Jemand kann ein Hardcore-Gamer sein, indem er nichts anderes getan hat, als StarCraft die letzten 10 Jahre zu spielen. Und dann kannst du sagen, ja, aber hast du nicht God of War ausprobiert? Und er sagt, das Gameplay juckt mich halt so null. Und dieses, dass Geschmäcker und Spielrichtungen immer noch sowas von missachtet werden auf diesen Listen, will mir bis heute nicht in die Birne rein, weil ich nicht weiß, okay, Breath of the Wild, super Spiel, aber wie vergleiche ich ein Breath of the Wild zu Last of Us? Das sind 2 Spiele, die in völlig unterschiedliche Richtungen gehen. Last of Us will kein Open-World-Entdeckerspiel sein, sondern eine narrativ getriebene Geschichte mit durchaus spielerischen Freiheiten, aber es geht um etwas völlig anderes als bei Breath of the Wild.
Und an dieser Stelle möchte ich die Listen von Rock, Paper, Shotgun empfehlen, die zu einzelnen Genres und auch nur auf dem PC gemünzt Listen erstellt haben. 50er, 25er, 10er Listen je nach Genre und je nachdem wie die Redakteure wahrscheinlich auch Bock hatten. Und das Interessante an diesen Listen ist nicht, was sie sagen, was das Beste oder was das Schlechteste ist, sondern sie haben immer einen Punkt à la Amazon, wenn Spieler, die das mochten, mochten auch. Und dann eben zu sehen, was sie dann empfehlen und mit welchen Gründen und mit welchen Gedanken dahinter, das ist mega interessant, weil sie dann beispielsweise sagen, hey, wenn du eher auf dieses Szenario stehst, dann spiel doch XY. Ja, also zum Beispiel empfehlen sie Anno 1800, wenn sie sagen, naja, wenn du mehr so ein Städteaufbau-Ding willst, ohne segeln zu gehen, dann spiel doch Banished. Und wenn du mehr segeln gehen willst, ohne dieses Städtebau-Ding, dann spielst Sid Meier's Pirates oder sowas, ja. Ganz interessant, dass darüber vielleicht auch noch Spiele zu entdecken. Also das finde ich, mag ich sehr an diesen Listen von Rock, Paper, Shotgun und ist für mich auch eher so eine Art und Weise, eine schöne Liste zusammenzustellen, damit man eben nicht so Sachen hat wie bei dieser kumulierten Superliste der Listen bei Metacritic, dass man dann zum Beispiel Red Dead Redemption und Red Dead Redemption 2 in derselben Liste hat, weil sie im selben Jahrzehnt erschienen sind, aber sich gegenseitig eigentlich relativ wenig nehmen.
oder wie du ja auch erwähnt hast bei der Game-2-Liste, dass du dann dreimal From-Software-Spiele auf dieser Liste hast. Ja, sie unterscheiden sich, aber gleichzeitig, also nach der Logik, die Johannes euch gerade gesagt hat, das wären alles Spiele, da nehmen wir eins, nimmst du Dark Souls und sagst, und wenn euch das gefällt, gute Neuigkeiten, dieses Studio ist kein One-Hit-Wonder, es gibt da noch andere Spiele, die unterscheiden sich in den Parametern X, Y, Z von dieser Dark Souls-Formel, gehen aber alle nicht so weit davon weg, dass ihr sagt, huch, das ist ja jetzt, als würde ich Final Fantasy Tactics spielen, so mit Runden basiert und Leveln und alles Mögliche. Von daher, ich denke auch, also das ist etwas, was mich viel mehr reizt und was mir als Spieler auch die Möglichkeit gibt, mich in meine Nischen zu finden, gleichzeitig neue Teile auch zu entdecken, weil das gute alte Beispiel, gut, das neue God of War war offener für Neulinge, es war nicht mehr dieser Kratos, der die ganze Zeit nur
Das war Max Impression von Arnold Schwarzenegger in Conan.
Als Kratos. Und wenn dann jemand sagt, ich mag das einfach nicht, ich mag diesen muskelbepackten Typ nicht und was soll ich damit? Und dass dann jemand kommt und sagt, aber wie hältst du es mit einem androgyn gehaltenen, weißhaarigen Typ in einem roten Mantel, der die ganze Zeit blöde Sprüche klopft und Pizza frisst? Nimm mein Geld jetzt, ich will es dir geben, jetzt sag mir nur noch, dass ganz viele Japano-Tropes und schlecht bekleidete Frauen in dem Spiel sind. Oh ja. Und schon bist du bei Devil May Cry, was nicht genau so ist, aber durchaus ähnlich in diese Richtung dieser Action-Spiele, die mal eine Zeit lang fälschlicherweise als Hack and Slays bezeichnet wurden und findest da was. Und ich meine, das sind jetzt zwei sehr große Titel, aber in all diesen Genres gibt es unglaublich viele schöne Perlen, auf die man dann auch mal ein kleines Nebenspotlight. Spiele wie God of War haben ja gerade den Vorteil, dass sie zeigen können, hier ist ein Genre, das die Macher richtig gut finden und da gibt's noch ganz viele andere Sachen, die da reinpassen. Und das wäre, also ich glaube, das ist eigentlich richtig schön, wenn wir das für uns so als kleines Vorabschlusswort, hoffentlich auch Schlusswort zum Thema Spiele der Dekade nehmen können. Und zwar, was sind denn die Spiele, an die wir uns erinnern wollen? Und brauchen wir tatsächlich so viel Hilfe, uns daran zu erinnern, dass in den letzten 10 Jahren Breath of the Wild, Dark Souls und Red Dead Redemption rauskamen? Diese Spiele werden wir sowieso nicht vergessen. Dass wir uns jetzt gegenseitig sagen, von welchen Spielen jeder sowieso weiß, dass sie sehr, sehr gut sind, weil, wie Johannes richtig gesagt hat, da meistens so viel Können drinsteckt, dass die Spiele gar nicht anders können, als sehr gut werden. Was ja auch dazu geführt hat, warum jede Wertung unter 80 auf Metacritic schon als, das ist aber kein gutes Spiel, das scheint eher so lala zu sein. Das zeigt es ja schon. Die ganzen Spiele, die wir niedergemacht haben über die Jahre, wie Watch Dogs 1, das Spiel hat immer noch eine über 80er Wertung. Und auch wenn ich mit dem Spiel nichts anfangen kann, es ist technisch ein gut gemachtes Spiel. Wenn ich nicht schon 50.000 Open-World-Titel im vergangenen Jahrzehnt gespielt hätte, hätte ich auch gesagt, ja, klar, kann ich jetzt mal durchzocken, weil wir wirklich viel Qualität in der Breite haben. Die Frage aber ist, was sind die schönen kleinen Spikes dahinter?
Wo du Pizza erwähnt hast, ich weiß nicht, wie es dir geht, Max, aber ich habe jetzt ein bisschen Hunger und finde, wir sollten deshalb jetzt hier heute die Klappe zumachen und uns beim nächsten Mal wiederhören, wenn wir hoffentlich nicht über irgendwelche Dekaden reden, sondern ein anderes spannendes Thema.
Und zwar, was werden die 10 besten Spiele der kommenden Dekade? Johannes hat es schon verraten. Nein, das tun wir nicht. Es gibt jede Menge. Es gibt, und wenn es nur, ich freue mich schon, eventuell mein persönliches Fan-Thema wird. Vielleicht wird es sowas wie Crossdressing in Videospielen. Wink, wink. Und wer sieht, wann jetzt diese Folge rauskommt, kann vielleicht erraten, worum es mal wieder geht. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge, die dann hoffentlich sich langsam mal um das Jahr 2020 drehen kann. Das PlayStation-Event steht vor der Tür, soll im Februar stattfinden. Das ein oder andere Spiel rückt näher und näher, wenn nicht wieder eine Verschiebung kommt. Und wir schauen, was uns da so erwartet. Wir hoffen, ihr seid dabei. Hört immer weiter fleißig die Musik von Lori of Joanna am Anfang und trommelt sie mit. Ihr folgt uns auf Twitter. Entweder geht zugrunde oder @MaxwellMöbius. Möbius mit OE oder mit Ö?
Natürlich mit OE, weil wir sind ja international. Oder ihr folgt Max unter @MaxGehtZugrunde. Auf Twitter hatten wir das schon erwähnt. Naja, wenn nicht, ihr kennt ja dieses Internet. Und ich sag für meinen Teil auf Wiederhören.
Auf Wiedersehen und hören und ja.
Bis bald.